Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Digitale Provinz. Mein Name ist Anne, ich bin Social-Media-Redakteurin und Podcast-Host für Digitale Provinz und ich habe, ja, ihr werdet es euch vielleicht schon denken können, wieder einen Gast bei mir zugeschaltet. Und das ist heute Dagmar Hirche. Dagmar ist Unternehmensberaterin, außerdem Hamburgerin aus Leidenschaft und Gründerin und Vorsitzende des Vereins Wege aus der Einsamkeit. Dagmar möchte nämlich SeniorInnen für die Digitalisierung stark machen und außerdem auch alle anderen für das Thema digitale Teilhabe sensibilisieren. Und warum das so wichtig ist, was sie mit ihrem Verein umsetzt und wie sie das Netz versilbert, das erzählt sie mir heute. Und ich würde sagen, hört euch einfach rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, liebe Dagmar. Schön, dass du zugeschaltet bist und dass du dir Zeit nimmst. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's heute etwas. Ich bin heute etwas gestresst.
Oh nein, warum?
Weil plötzlich unser Zoom-Meeting, was wir seit März benutzen, gelöscht worden ist, von wem auch immer, und wir heute eine Veranstaltung nicht durchführen konnten.
Ach, das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, euer ganzer Account, ja?
Ja, komplett.
Diese Technik immer, ne?
Furchtbar.
Aber umso schöner finde ich es, dass du jetzt trotzdem quasi zu mir zugeschaltet bist. Nicht ganz bei mir, aber zumindestens deine Stimme ist bei mir. Ich wollte dir erstmal gratulieren zu der Platzierung in den Top Voices bei LinkedIn. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Dank. Das war eine Riesenüberraschung. Habe ich nie mit gerechnet.
Ich habe das schon mitbekommen. Wir von Digitale Provinz folgen dir, beziehungsweise deinem Verein, über den wir auch gleich sprechen werden, folgen wir ja schon lange bei Twitter. Und wir hatten das dann gesehen, haben uns auch wirklich mit dir mitgefreut. Und du meinst ja selber, dass du ganz, ganz überrascht warst und dass es dir aber auch so wichtig war. Also dass es ja eigentlich auch so ein wichtiger Step ist, ne? Dass Menschen wie du, die sich für das Thema auch digitale Teilhabe einsetzen, da präsent sind.
Also das hat mich auch am meisten überrascht, denn dass das Thema, es hat ja nichts mit Business in dem Sinne zu tun, was wir tun. Aber für uns ist natürlich in LinkedIn unter den Top 25 zu sein, bringt unserem Thema Alter, Digitalisierung und Bildung eine wahnsinnige Sichtbarkeit bei Menschen, die damit sonst gar nichts zu tun haben.
Absolut, absolut. Und dann natürlich auch neben Menschen wie, ich habe gesehen, Carsten Maschmeyer, Gerhard Schröder.
Jens Spahn, Gerd Müller.
Das ist schon wirklich großartig. Dagmar, du hast deinen Verein 2007 gegründet, Wege aus der Einsamkeit. Und du bist ja Unternehmerin auch und Unternehmensberaterin. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, wir brauchen einen Verein, der SeniorInnen abholt?
Jetzt erzähle ich mal eine kleine kurze Geschichte, die zum Schmunzeln anregt. Die Idee hatte mein Kollege und der wollte das mit seiner Familie zusammen machen und saßen sonntags und stellten dann bei der Vereinsgründung fest, dass man 7 Personen sein muss, um einen Verein zu gründen. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, hast du nicht Lust, schnell mal bei uns vorbeizukommen? Wir wollen hier einen Verein gründen. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme vorbei. Und dann beim Sitzen dort bei der Gründung hieß es, oh, wir brauchen ja auch einen Vorsitz. Ach Dagmar, kannst du nicht den Vorsitz machen? Und so bin ich überhaupt zu diesem Verein gekommen. Das Ganze hat eigentlich mein Kollege verzapft, der mit mir jahrelang im Vorstand war, der Herr Dr. Kurz. Und ich habe es dann übernommen, weil er sich dann mehr um das Unternehmen gekümmert hat und ich mich mehr um den Verein gekümmert habe.
Das heißt also, es war gar nicht unbedingt deine Idee, sondern du bist da irgendwie reingerutscht.
Genau, so kann man das sagen. Das war auf keinen Fall meine Idee. Das war die Idee von Herrn Dr. Kurz. Aber ich habe es dann mit Begeisterung weitergeführt und den Verein dann vorangetrieben. Und Herr Dr. Kurz im Hintergrund ist der mich dabei unterstützt und sagt, mach man.
Und das würde mich jetzt auch interessieren. weil du jetzt gerade meintest, okay, das war ja jetzt gar nicht so geplant alles. Was hat dich denn an dem Thema oder auch an den Aufgaben, die ihr erfüllt, so begeistert, dass du gesagt hast, das führe ich jetzt weiter? Und ich meine, es sind ja mittlerweile über 13 Jahre.
Also auf alle Fälle die Idee, dass wir das Image vom Alter verbessern müssen. Also wir alle drei kommen aus dem Direktmarketing. Und für uns ist immer noch, und das merkt man ja auch oft, wenn man mit Menschen spricht, ist immer noch ein sehr veraltetes Altersbild in den Köpfen drin. Und wir haben gesagt, das möchten wir gerne verändern. Und da wir Marketing können, ist es natürlich etwas, was man auch gut umsetzen kann. Das war das Erste. Und dann wollten wir natürlich auch gerne was sozial Gutes tun und wollten dann eben ältere Menschen auch einladen, mit uns in Hamburg Aktivitäten zu machen. Da haben wir an Digitalisierung 2007 überhaupt noch mit keiner Zeile überhaupt dran gedacht, weil das war noch gar kein Thema für uns.
Und ihr habt ja so ein wunderbares Motto, wir versilbern das Netz. Wie kam es zu dem Motto?
Also zu dem Motto kam es, weil als wir vor 7 Jahren gesehen haben, wie digital unsere Welt wird, habe ich mir 6 80-Jährige eingeladen, die überhaupt keine Ahnung von Digitalisierung hatte, und habe die mal gefragt, was wir eigentlich machen.
Ja. Wie ist das gerade, also du hast gesagt, ihr habt gestartet mit analogen Aktivitäten. Was bietet ihr momentan konkret für ältere Menschen an?
Meinst du jetzt zu Corona-Zeiten oder vor Corona?
Du kannst gerne mit vor Corona starten. Über Corona würde ich gerne auch nochmal mit dir sprechen. Da kommen wir auch leider nicht drum rum, weil das natürlich auch wirklich besonders spannend ist, wie ihr das jetzt umsetzt. Wir können ja mal noch vor Corona starten.
Okay, wir haben dann mit diesen 6 80-Jährigen auch überlegt, wie nennen wir das Ganze? Die haben dann auch zu mir gesagt, nennen das auf keinen Fall Workshop oder Seminar. Da hatten wir während unseres Berufslebens schon keine Lust zu. Das werden wir mit 80 auch nicht machen. Und dann haben wir überlegt und habe ich gesagt, wie hört sich denn Gesprächsrunde an, aber ohne Kaffee und Kuchen? Das fanden die dann ganz toll und haben gesagt, da würden wir dann schon mal kommen. Und dann habe ich mit denen ausgearbeitet, wie man das einmal eins der Tablet und Smartphones für Hochaltrige oder für Menschen 65 plus, die keine digitale Erfahrung haben, angehen kann. Und da haben wir eben gelernt beim einmal eins, wir können nicht gleich mit den Geräten loslegen. Wir müssen erstmal Worte erklären. Nämlich, wenn du und ich, wenn wir uns beiden unterhalten und ich sag, dann mach mal den Browser auf und bist du denn im WLAN und welches Betriebssystem hast du, könntest du mir diese Fragen sofort beantworten. Wir haben aber festgestellt, dass Menschen, die nichts mit der digitalen Welt zu tun haben, da schon dran scheitern, weil sie gar nicht wissen, was das alles ist. Und dann haben wir eben beim Einmaleins ist es so, also für Menschen, die keinerlei Erfahrung haben, machen wir erstmal 1,5 Stunden Schulung Theorie. Wir erklären, was ist ein Betriebssystem. Und auch da haben wir gelernt, das kann man nicht so sachlich erklären. Auch hier muss man Beispiele nehmen. Und wir nehmen das Auto. Also eine kleine Anekdote, wir erklären immer, es gibt 2 Betriebssysteme, Android und iOS, das ist wie beim Auto, da gibt es Diesel und Benziner. Ja. Ach so. So, dann ruft mich also 3 Tage später, ruft mich ein Leiter eines großen Elektromarktes an und sagt, hier stehen 3 Damen, die wollen Diesel-Smartphones kaufen.
Ja.
Ja. Ich sage jetzt immer in den Schulungen, bitte nicht zu irgendeinem Geschäft, in ein Geschäft gehen und sagen, Sie hätten gerne ein Diesel-Smartphone. Sie müssen schon sagen, ob Sie Android oder iOS haben wollen. Also auch da hat man dann, weil die konnten sich das Wort Android nicht merken, weil das für sie so fremd ist. Also haben sie sich Diesel gemerkt. So, und eine App kann man natürlich auch erklären mit dem Auto, dass man eben sagt, eine App ist sowas wie ein Blinker im Auto. Wenn man blinken will, braucht man einen Blinker. Wenn man telefonieren will auf einem Smartphone, braucht man eine Telefon-App. Das heißt, wir versuchen, das so bildlich darzustellen. Also nicht technisch, sondern bildlich. Und da haben wir herausgefunden, ist das Auto eine gute Möglichkeit. Also wir erklären immer alles vom Smartphone übers Auto. Ist zwar ein bisschen ungewöhnlich, aber wir haben festgestellt, dass es sich unsere Senioren sehr gut merken können. Das war eigentlich das Einzige, was wir machen wollten. Wir wollten nur das Einmaleins und die neugierig machen. Nur dann saßen die Damen immer dort, haben mich angeguckt und haben gesagt, und wann können wir jetzt wiederkommen? Und ich habe immer gesagt, ich bin noch keine EDV-Schule. Und dann haben die aber gesagt, also nee, das frage ich hier, so geht das nicht. Erst machen sie uns neugierig und dann können wir nicht wiederkommen, das geht so nicht. Und dann haben wir diese Versilberer-Cafés eingerichtet, wo eben dann auch Menschen mit Smartphones, die schon eins haben, kommen können. Und wo dann im Grunde die Besucher, die Gäste von uns das Thema vorgeben. Wir fragen dann immer, was wollen wir heute lernen? Dann darf jeder eine Sache nennen und dann müssen immer alle alles lernen. Und das sind unsere Versilberer-Cafés. Dann haben wir eine Kooperation mit der Hamburger Sparkasse sind wir eingegangen, weil wir gesagt haben, wir müssen unbedingt auch Online-Banking schulen. Dann hat die Hamburger Sparkasse hier in Hamburg das in ihren Filialen mit unserer Hilfe umgesetzt. Und dann sind wir noch weiter eine Kooperation mit der BKK-VBU eingegangen und die schulen bei uns Gesundheitsthemen. Und dann haben wir uns immer mal gerne Startup-Unternehmen eingeladen, die uns ihre digitalen Produkte zeigen. Und wir lassen dann die 60, 70 Senioren auf die Startups los, weil die Senioren nehmen dann die Startups ganz gut auseinander, weil nämlich ganz oft vergessen wird, dass die kein Englisch können. Und dass es eine tolle App ist, die kann ganz toll designt werden. Aber woran die Designer und die Firmen nicht dran denken, ist, dass alte Menschen vielleicht nicht mehr so gut gucken können. Schrift zu klein, Hintergrund nicht passend. Und das kann man natürlich alles am besten rausfinden, wenn man die Leute zusammenbringt. Und wir haben eben das ganz große Glück gehabt, dass wir 2017 von Facebook gefragt worden sind, ob wir unser Projekt, was wir in Hamburg machen, nach Berlin transferieren, in das digitale Lernzentrum. Und dann konnten wir eben auch in Berlin schulen. Da hatten wir sehr schöne, große Räume.
Das heißt also, ihr nutzt nicht nur Alltagsgegenstände oder auch ne, Alltagssituationen, um quasi SeniorInnen die Digitalisierung so ein bisschen zu erklären oder zumindest näher zu bringen, sondern ihr sprecht auch die andere Seite an. Und das finde ich total spannend, weil wenn wir jetzt mal gerade so beim Thema sind, hast du so eine Art Checkliste, worauf denn auch Menschen, die vielleicht jetzt gerade eine Website online bringen oder eine App, worauf sie achten sollten?
Also es darf gerne modern sein, aber es muss eine einfache Seitenführung sein, dass die Senioren oder die Digitaleinsteiger sich dort zurechtfinden. Die Seite sollte nicht vor englischen Begriffen strotzen, so modern das auch den Anstrich gibt. Die Zielgruppe wird das nicht akzeptieren. Entweder benutzt man englische Begriffe und schreibt in Klammern dahin, was es bedeutet, oder man versucht, eine einfachere Sprache zu finden, damit auch die Zielgruppe, für die das Ganze gebaut wird, es auch nutzen und verstehen. Das ist nämlich ganz oft ein Riesenproblem. Das nächste Problem ist, man sollte sich dann auch mal einen Menschen dazu holen, der vielleicht nicht mehr so gut gucken kann, ob vielleicht gelber Hintergrund mit weißer Schrift, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, gut lesbar für Menschen ist, die mit Altersweitsichtigkeit zu tun haben, die vielleicht Augenprobleme haben. Das ist zum Beispiel häufig ein Problem von Homepagen und von Flyern, dass die toll designt sind, sie aber sehr schwer für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen lesbar sind. Das heißt, Barrierefreiheit im Lesen ist da gar nicht gegeben. Und dann nimmt man auch gerne eine ganz kleine Schrift, damit man ordentlich viel auf die Flyer drauf bekommt. Denkt aber nicht dran, dass die, die das lesen, dann auch nicht lesen können.
Ja. Also das heißt quasi auf Schriftgröße achten, auf Farben achten. Ich meine, ganz ehrlich, seien wir jetzt mal ehrlich, also weißer Hintergrund, gelbe Schrift, das ist auch für mich schwierig zu lesen. Also da ist natürlich, da will man gar nicht wissen, wie das dann auch für ältere Leute ist. Und wenn wir jetzt mal so zu digitale Teilhabe gehen, weil ich meine, das ist ja prinzipiell das, was ihr auch fördern wollt und wofür ihr ja auch kämpft. Was bedeutet denn für dich digitale Teilhabe?
Digitale Teilhabe bedeutet für mich, dass jeder Mensch in Deutschland an der Digitalisierung teilnehmen kann und muss, weil unsere Welt wird so digital. Es gibt so viele Sachen, die man mittlerweile fast ausschließlich nur noch digital machen kann. Ob es ein Termin beim Ortsamt ist, da kommt man telefonisch nicht durch. Aber wenn ich auf eine Internetseite gehe, kriege ich ganz schnell einen Termin. Viele Ärzte bieten mittlerweile digitale Terminvergabe an. Und wenn man dann auch in den ländlichen Bereich geht, was macht dort alles zu? Es gibt keinen Nahverkehr mehr, die Banken sind nicht mehr da, es gibt keinen Supermarkt mehr. Das heißt, es gibt keine Ärzte mehr. Bedeutet, dass gerade auch Menschen im ländlichen Bereich, egal wie alt sie sind, müssen wir mit in die digitale Welt nehmen. Weil wir können gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch nicht sagen, alles wird digital. Aber wir kümmern uns nicht um die Bildung und wir kümmern uns nicht um die digitale Ausstattung.
Was braucht es dafür in deinen Augen? Also natürlich leistet ihr mit eurem Verein wichtige Arbeit, aber ihr könnt das natürlich nicht für ganz Deutschland machen. Was braucht es in deinen Augen, um das, was du gerade erzählt hast, zu realisieren?
Also da gibt es ganz klare Forderungen. Erste Forderung: Es muss in jeder Wohnung, in jedem Raum, wo Menschen leben, ob Altenheime, ob zu Hause, in Senioren, Wohnanlagen, wo auch immer, oder auch nicht nur für Senioren, ob in geflüchteten Unterkünften, in Familien, die wenig Geld haben, muss es eine Grundausstattung mit WLAN geben. Und zwar so, als wenn Wasser und Strom gibt's ja auch in jedem Raum, in dem wir leben. So muss es eine Grundausstattung für einen Internetzugang schon mal geben. Das ist das Erste. Weil es nützt nichts, wenn ich einer altersarmen Frau ein Smartphone schenke, weil es bei mir in der Schublade liegt, aber diese Frau das nicht nutzen kann, weil sie gar kein WLAN hat, weil sie sich das gar nicht leisten kann.
Absolut richtig, ja.
In Altenheimen ist es noch schlimmer, die sind noch weiter davon entfernt. Das heißt, wir grenzen hier ganze Zielgruppen aus. Und Corona hat ja auch gezeigt, dass wir nicht nur die älteren Menschen ausgrenzen, sondern auch Familien, die nicht das Geld haben, 3 Notebooks zu haben, weil sie 3 Kinder haben, die plötzlich alle Homeschooling machen müssen. Das ist die erste Forderung. Die zweite Forderung ist technische Ausstattung, und zwar auch technische Ausstattung, egal wo man ist. Es kann auch in Deutschland nicht sein, wenn ich im ländlichen Bereich bin und ich möchte mein Smartphone überhaupt nur benutzen, um jemanden anzurufen, und dann muss ich auf den Baum krabbeln, damit ich überhaupt Empfang habe. Das in einem hochtechnischen Land wie Deutschland, ich finde, das ist ein Skandal. Ich bin in Taiwan gewesen, ich bin in Finnland gewesen, in Belgien. Da ist es völlig egal, wo man sich befindet.
Es gibt überall WLAN.
WLAN gibt es überall. Auch das ist das Erste, was gefragt wird, auch in einem Gebirge, wo ganz wenig Menschen in einem Ort leben. Das Erste, was ich als Gast gefragt wurde, ob ich das Wi-Fi bei denen benutzen möchte. Wo ich so denke, wow, hier leben 10 Personen, aber Wi-Fi gibt's hier. So, wir haben ganze Landstriche, wo man jetzt, auch wenn die Leute Homeoffice machen müssen, die können gar kein Homeoffice machen, weil es da gar keine Infrastruktur gibt. Und ich finde, da ist Deutschland in meinen Augen Meilen hinten raus, was das angeht. Und in meinen Augen ist es auch ein Skandal.
Ja. Gibt es noch was anderes, was außer der Internetverbindung in deinen Augen wichtig wäre?
Dann ist es noch ganz wichtig, dass wir wirklich überall Bildungsangebote, Schulungsangebote bieten. Wenn Ortsämter sagen, Terminvergabe online und alles Mögliche kann online gemacht werden, warum gibt es dann nicht einen Raum, wo ein Mensch sitzt und sagt, hier kann die Bevölkerung aus diesem Ort, aus dieser Nachbarschaft herkommen und wir schulen digital den Umgang mit unseren behördlichen digitalen Angeboten. Und das für alle gedacht. Es muss in jeder Nachbarschaft irgendwo einen Raum geben, wo digitale Bildung angeboten wird. Und zwar niedrigschwellig. Das darf auch nichts kosten. Denn die digitale Welt kommt ja ungefragt jetzt plötzlich in alle Haushalte. Das heißt, wir müssen auch alle Haushalte mitnehmen. Das bedeutet digitale Bildung für alle niedrigschwellig, kostenfrei in der Nachbarschaft.
Das klingt ja jetzt nach einer sehr politischen Forderung, ne? Also dass da die Politik mitspielen müsste. Oder denkst du, dass es ein Zusammenspiel ist? Also dass auch jeder oder alle da mit beitragen müssten?
Also da müssen alle beitragen. Da muss die Zivilgesellschaft beitragen, da muss die Wirtschaft beitragen, da muss die Politik beitragen. Es gibt eigentlich, müssen die Krankenkassen, die Ärzte, es gibt eigentlich nichts, was nicht in diesen Part mit reingehört, weil überall findet die Digitalisierung statt. Das heißt, auch alle Akteure, die irgendetwas digital anbieten, müssen sich um digitale Bildung kümmern. Ich nenne mal ein Beispiel eines Bundesministeriums, was diese Woche einen digitalen Gipfel durchführt. Der Gipfel wird überall beworben. Digitaler Gipfel. Ich denke, oh, wie interessant, und will mich da anmelden und schaue mir an. Es geht um Nachhaltigkeit, um Bildung, um Wirtschaft. Es geht um ganz viele Sachen. Das Einzige, was nicht stattfindet, sind Menschen 65 plus. Die finden da gar nicht statt. Es ist kein einziges Thema, wo es um Senioren, um Menschen mit als Digitaleinsteiger stattfinden, gibt es nicht. Ist für mich ein Unding.
Zumal ja auch einfach diese Generation einen erheblichen Teil unserer Gesellschaft einfach ausmachen, ne?
Erstmal das, dann hat die Bundesregierung, und zwar alle Ministerien, haben ja den 8. Altersbericht bezahlt. Es ist ja der 8. Altersbericht rausgekommen. Da geht es ja auch um Digitalisierung im Alter. Und dass es immer noch Ministerien gibt, die sich darum nicht scheren oder einfach die komplett ausblenden bei ihren Aktivitäten, das ist für mich nicht hinnehmbar. Da werde ich richtig sauer drüber. Und dann texte ich die auch ungefragt auf Facebook, Twitter, Instagram zu.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre auch direkt meine nächste Frage geworden. Wie kann man denn deiner Meinung nach aktiv werden? Also würde das denn wirklich was bringen, wenn wir sagen, okay, wir schreiben Mails an die Ministerien oder wie können wir da vielleicht auch virtuell, ich meine jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es natürlich virtuell, muss es virtuell stattfinden, wie können wir irgendwie alle dafür das sichtbarer machen?
Also alle, die in den sozialen Netzwerken sind, können direkt in den Ministerien, wenn sie irgendwas sehen, die haben alle Twitter-Accounts, die haben alle Facebook-Accounts, die sind alle auf Instagram und überall. Wenn ich da irgendwas sehe, kommentiere ich das immer. Da bin ich aber oft die Einzige, die das macht, wo ich denke, wo sind die ganzen Seniorenorganisationen, die sich auch dafür einsetzen? Da müsste eigentlich die Kommentarleiste glühen, wenn sowas passiert, tut's aber nicht. Da sind dann die immer krawallig sind, aber da geht's dann meistens gar nicht um das Thema. Aber wo wir doch alle sehr sichtbar in die Diskussion eingreifen können, in den sozialen Medien viel besser, als wenn ich eine E-Mail an das Ministerium schicke, an die info@ministerium bla bla bla. Da glaube ich nicht, Anne, dass ich da jemals eine Antwort drauf bekomme. Wenn ich aber auf Twitter eine Antwort schreibe, dann antwortet mir das Ministerium innerhalb von einer Stunde.
Das finde ich wirklich großartig, dass du da auch sozusagen direkt auf Konfrontation gehst, sag ich mal. Ich frage mich jetzt gerade, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen das Ganze sichtbar machen. Uns hören ja ganz verschiedene Menschen zu im Podcast, von digitalen MacherInnen über KommunalpolitikerInnen, also auch Menschen, die auch wirklich was bewegen können. Wenn wir jetzt sagen, in einer Kommune fehlt so ein solches Angebot. Hättest du Tipps, wie man das Ganze angehen könnte? Und um zu sagen, okay, wir wollen jetzt ein Angebot schaffen, was ältere Menschen abholt.
Also es gibt zum Beispiel ja in den Kommunen überall auch Bürgerhäuser. Warum stellen die Bürgerhäuser nicht einen Raum zur Verfügung für Vereine, für Organisationen, für Ehrenamtler? Der Raum ist mit WLAN ausgestattet. Wenn es ganz toll ist, gibt's da auch einen Beamer und eine Leinwand und einen Rechner. Und dort können sich Leute, die digitale Bildung anbieten, einloggen und sagen, da machen wir jeden Tag, ist irgendjemand da und beantwortet Fragen rund um die Digitalisierung.
Also eine digitale Sprechstunde prinzipiell.
Richtig, genau. Warum sowas nicht in Bürgerhäusern machen? Oder es gibt tolle, tolle Dörfer, die haben ja diese Dorfläden ins Leben gerufen, wo ja ganz viel stattfindet. Auch dort kann man sagen, es gibt einen Tisch, wenn da so ein Café drin ist, jetzt während Corona natürlich nicht, das macht es ja alles ein bisschen schwieriger, da gibt es einen Tisch, wo sich Ehrenamtler zu bestimmten Zeiten hinsetzen, mit dem Schild, hier beantworte ich Fragen rund um Tablet und Smartphones oder Digitalisierung. Gibt es das nicht? Gibt es vielleicht eine Kneipe oder ein Café, die sagen, zu einer ganz bestimmten Zeit ist bei uns nicht so viel los, da öffnen wir gerne unseren Raum und bieten das an. Also da muss man auch sich die Gegebenheiten angucken. Was gibt es wo? Wo kann man sowas machen? Manche Banken haben wie in Hamburg auch Nachbarschaftstreffs, also so Nachbarschaftsfilialen. Da kann man sogar in der Bank machen, das bieten die an. Ich würde immer in die Orte gehen und gucken, was gibt es für Möglichkeiten und sagen, so, da gibt's eine Möglichkeit, da gibt's eine Möglichkeit. Und wenn man Hofladen hat und der Hofladen hat ein Café und da könnte man das machen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo man sowas anbieten könnte.
Das klingt ja jetzt auch für mich so, dass es ja auch erstmal nur darum geht, quasi einen Raum zu schaffen, also einen tatsächlich existierenden physischen Raum. Also würdest du das einschätzen, dass es erstmal gar nicht mehr braucht, als sagen wir mal eine Handvoll kompetente Leute, ja, oder die da auch Lust drauf haben und eben einfach einen physischen Raum?
Genau, und das WLAN nicht zu vergessen.
natürlich. Aber das finde ich eben ganz, ganz spannend, dass man eben sagt, okay, hey, man braucht jetzt hier keine fancy Einrichtung, man braucht einfach nur dieses Netzwerk vielleicht auch auf eine Art und Weise und eben vielleicht einen gemütlichen Stuhl. So.
Also darum, ich finde immer, es wird immer viel zu groß geplant und gedacht. Mhm. Wichtig ist, dass man erstmal anfängt. Und wenn dann vielleicht in der Woche erstmal nur 5 Leute kommen, die 5 Leute erzählen das aber weiter. Und dann kann das sein, dass in der nächsten Woche schon 10 kommen. In Berlin sind auch in der ersten Zeit, waren wir immer so 10 Leute. Nach 3 Jahren waren wir 80 Leute, die da jeden Tag anmarschiert sind und von uns geschult werden wollten, weil sich das rumgesprochen hat. Vielleicht gibt es auch einen Sportverein, der ein Sporthaus hat, wo man das machen kann. Also wir haben zum Beispiel in Berlin hat uns ein Segelclub sein Segelhaus zur Verfügung gestellt und hat gesagt, wir haben tolles WLAN, aber morgens um 10 ist kein Segler in unserem Segelhaus in der Woche. Wollt ihr das benutzen? Und wir, natürlich, so eine tolle Location, so ein tolles Haus hatten wir noch nie.
Das ist halt dann wirklich cool, wenn sich dann ja auch verschiedene Vereine so auf eine Art und Weise so zusammentun und das so untereinander sich zur Verfügung stellen. Ihr hört, dass es gar nicht unbedingt so unglaublich viel braucht, kommunal jetzt gesehen, um quasi Angebote zu schaffen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ich meine, auch wir jetzt mit unserem Projekt Digitale Provinz sind auch immer mal damit konfrontiert, dass Menschen einfach digital kritisch sind. Das trifft man, glaube ich, auch vor allen Dingen eben in der älteren Generation, dass Leute sagen, ich will damit gar nicht unbedingt was zu tun haben. Wie gehst du mit diesen Menschen um?
Ziemlich hart.
Schieß los.
Muss ich einfach so sagen. Weil wenn eine 70- oder 75-Jährige mir sagt, nee, das will ich nicht, dann sage ich wirklich zu ihr, wissen Sie, dass Sie sich dann selber ausgrenzen, weil die Argumentation, alles muss analog bleiben, zieht nicht. Die Welt ist eine andere. Ob mir das gefällt, ist etwas ganz anderes. Aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir in 5 Jahren ganz viele Sachen nicht mehr analog machen können, die einfach digital gemacht werden. Schweden hat das vorgemacht. Online-Banking ist in Schweden für alle nutzbar und die nutzen es auch, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt. Man muss leider auch der älteren Bevölkerung sagen, so schwer wie denen das fällt, heutzutage zu sagen, ach nee, mit 70, 75 muss ich nicht mehr in diese Welt mit, den müssen wir ganz klar sagen, doch, sie müssen mit, weil sie sich selber ausschließen. Dann muss man ihnen aber die Alternative auch bieten und sagen, sie müssen mit und gehen sie in ihre Nachbarschaft. Da und da gibt es ein Schulungsangebot. Da kriegen sie den Einstieg. Da können sie dann nachher auch hingehen, wenn es um Sicherheit geht, wenn sie unsicher sind, ob sie so eine Mail öffnen sollen oder nicht oder so einen Link öffnen sollen oder nicht. Sie können ihr Smartphone, ihr Tablet nehmen und es ist immer einer in ihrer Nachbarschaft, der sie dort kompetent berät.
Das ist halt einfach dieses Zusammenspiel aus Eigeninitiative, aber dass eben das Angebot dann absolut da sein muss, weil nichts ist fataler als ein Mensch, der total wissbegierig ist, aber am Ende eben niemanden hat, der die eigenen Fragen beantworten kann. Dagmar, ich würde gerne noch eine Sache ansprechen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir kommen nicht um das Thema drum rum, weil dieses Jahr ist es ja noch digitaler als sonst und gezwungenermaßen digital. Und es ist gerade für ältere Menschen, die dann eben auch zur Risikogruppe gehören, noch schwerer auch Anschluss zu finden, vielleicht auch sozusagen auch regelmäßig ihre Kontakte zu pflegen, weil sie eben auf digitale Tools auch umstellen müssen. Wie habt ihr das dieses Jahr geregelt? Ich meine, wir sind jetzt fast am Ende von 2020. Was ist deine Bilanz?
Wow, ja, das war ein herausforderndes Jahr. Als im März klar war, dass alle analogen Veranstaltungen abgesagt werden müssen, habe ich mir überlegt, oha, was machen wir denn jetzt? Und dann tauchte überall in diesen sozialen Netzwerken, in denen ich mich bewege, das Wort Zoom auf. Ich hatte das schon mal gehört, habe das aber weder jemals in meinem Leben benutzt, habe mich dann damit beschäftigt und habe gesagt, so, das mache ich jetzt mal mit unseren Menschen 65 plus, die müssen jetzt alle auf Zoom. Dann habe ich war ja auch im Homeoffice, habe ich meinen Mann angewiesen, als Kameramann mit mir Erklärvideos zu drehen, wie man Zoom auf die Geräte lädt, wie man Zoom benutzt. Und dann habe ich am 25.03. zur ersten Zoom-Party eingeladen oder Veranstaltung. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt müssen wir Programm gestalten, weil die Menschen... Es gibt immer alte Menschen, die einsam sind. Es gab aber zu Corona-Zeiten plötzlich Menschen, die sich einsam gefühlt haben, die vorher niemals daran gedacht haben, dass sie einsam waren. Die sind zum Sport gegangen, die sind zum Chor gegangen, die sind ins Konzert, ins Theater, was weiß ich. Die Vielfalt, wie alle anderen Generationen auch hatten. Und jetzt waren sie plötzlich zu Hause. Und da haben wir gesagt, denen müssen wir eine Plattform bieten. Und dann haben wir angefangen, auf Zoom Lesungen durchzuführen. Wir haben Rechtsanwälte eingeladen, die uns über Vollmachten, Vorsorgevollmachten informiert haben. Als die Corona-Warn-App kam, haben wir uns einen vom SAP eingeladen, der uns erklärt hat, wie die App funktioniert. Wir haben Musiktherapeuten gehabt, wir haben Sitz-Yoga-Lehrer gehabt, wir haben jetzt einen Tanzlehrer, der mit uns tanzen macht. Wir haben zweimal die Woche schulen wir über Smartphone und Tablets weiter. Sonntag spielen wir. Wir laden alle 6 Wochen zu einer Party ein, wo wir einen Disc-Jockey organisieren. Wir sind wahnsinnig kreativ geworden und haben festgestellt, all das kann man auf Zoom hervorragend auch machen. Und die Senioren, manchmal sind wir 10 Leute und manchmal sind wir 80 Senioren. Vorteil ist, dass es völlig egal ist, wo der Senior sitzt. Wir haben jetzt aus ganz Deutschland Gäste, die wir vorher nie kannten. Wir haben sehr viele Senioren, die überhaupt niemals zu uns kommen könnten, weil sie gar nicht mehr mobil sind, aber geistig fit sind. Und es hat sich ergeben, dass sich die Leute wahnsinnig in diesen Zoom-Meetings angefreundet haben.
Großartig. Liebe Dagmar, vielen Dank, dass du uns von deinem Projekt erzählt hast und auch nochmal gezeigt hast, wie wichtig digitale Teilhabe ist. Wir haben am Ende einer jeden Podcast-Folge immer noch 3 Fragen an unsere GästInnen. Es sind ganz leichte Fragen, aber was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, auch nach diesem sehr digitalen Jahr, was sind denn deine 3 Lieblingstools, die du gerne nutzt?
Also gerne Mediatheken und Audiotheken, natürlich Zoom, weil da sind wir jetzt perfekt, aber auch YouTube.
Meine 2. Frage wäre, was ist denn oder wo liegt denn dein Lieblingsort?
Mein Lieblingsort ist Hamburg, wo ich wohne.
Das ist ja praktisch. Sehr gut. Und meine 3. Frage wäre, wen du gerne mal im Digitale Provinz Podcast hören würdest.
Wen ich gerne hören möchte, Verena Pauser, weil die kümmert sich um digitale Bildung für Kinder und Jugendliche und Schulen. Auch ein Thema, was gerade zu Corona-Zeiten extrem wichtig ist.
Das ist total gut, weil Verena Pauster ist schon auf unserer Podcast-Liste.
Ach so.
Sehr gut. Also das hat uns jetzt nochmal bestärkt. Alles klar. Die müssen wir auf jeden Fall einladen. Liebe Dagmar, es hat mich sehr gefreut, dass du dass wir gesprochen haben, dass du dir Zeit genommen hast. Danke an der Stelle. Und ich würde sagen, wir entlassen unsere HörerInnen für heute und wir sagen Tschüss und bleib digital.
Ja, ich sage auch Tschüss.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.
Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.